Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In der letzten Predigt hatte ich mich mit einigen Daten beschäftigt, mit einigen Zahlenangaben. Und das war so eine Vorstufe zu dem, was ich heute mit Ihnen besprechen möchte. Als ich damals auf der Uni war, Jura studiert habe, da wurde mir gesagt, es gibt also gewisse Kurse zu Anfang der ersten paar Jahre des Studiums, die sind so grundsätzliche Kurse. Und dann gibt es weiterführende Kurse, die sind ein wenig auf Ausnahmen und mehr interessante Fallvariationen abgestellt. Aber man sagte, zunächst einmal braucht man so die grundsätzlichen Kurse, so die Regeln, und dann kommen so die Ausnahmen. So ähnlich sieht das heute auch aus. Ich hatte Ihnen in der letzten Predigt einiges gesagt über gewisse Zahlenangaben und wie die auch laut Kommentare zu verstehen sind. Aber heute möchte ich ein wenig mehr noch dazu sagen, und zwar auf gewisse Ausnahmen eingehen, die wichtig sind auch zu begreifen im Hinblick auf die Frage, ob man überhaupt bestimmen kann, wann Jesus Christus zurückkommt. Denn das war ja eine Frage, die wir schon in den letzten Predigten behandelt haben, und wir haben ja auch gesehen, dass Christus uns davor warnt, da jetzt falsche Ideen zu entwickeln und dann auch noch zu postulieren. Schauen Sie, wir hatten bereits einige Stellen gelesen in der letzten Predigt und ich möchte kurz noch einmal darauf eingehen. Und zwar in Offenbarung Kapitel 11. Da hatten wir in den Versen 1 und 2 gelesen, dass der Tempel Gottes ausgemessen werden soll, was bedeutet, dass es auch einen Tempel noch geben wird, einen physischen Tempel vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und es heißt dann in Vers 2, dass man den äußeren Vorhof des Tempels weglassen soll, ihn nicht ausmessen soll, weil er den Heiden übergeben ist und die heilige Stadt wird dann von den Heiden zertreten werden, wie es hier heißt in Vers 2, 42 Monate lang. 42 Monate lang. Und dann lasen wir in Vers 3 im gleichen Kapitel von den zwei Zeugen. Und das heißt, und die würden weissagen, prophezeien. Und das heißt hier 1260 Tage lang. Wir haben also bereits schon zwei verschiedene Zahlenwerte, wenn man so will. 42 Monate und dann 1260 Tage. Und dann hatte ich darauf hingewiesen, dass in Offenbarung Kapitel 12 und in Vers 14 von der Kirche Gottes gesprochen ist, der Frau, die an ihren Ort gebracht werden wird, an den sogenannten Ort der Sicherheit, wo sie beschützt werden wird von Satan, dem Teufel, dem Drachen und von seinen Armeen, die er benutzt, um die Kirche zu verfolgen. Und es ist hier ein Ort auf der Erde, es geht hier nicht um eine heimliche Entrückung. Aber wir hatten gelesen in Kapitel 12 und Vers 14, dass die Frau in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte. Also die würde auch ganz eindeutig physisch ernährt werden, am Leben erhalten werden auf diese Weise. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wir hatten gesehen, dass viele Zeit mit Jahr gleichsetzen. Es gibt da gewisse Stellen in Daniel Kapitel 4, wo von dem Nebukadnezar gesprochen wird, der für sieben Zeiten bei den Tieren leben würde, weil er sich so gegen Gott vergangen hatte, überhoben hatte. Und ihm wurde sein menschliches Herz genommen, wie es heißt, und dann ein Herz des Tieres gegeben und so weiter und so fort. Und er lebte dann mit den Tieren, scheinbar in einem Zustand der Wahnsinnigkeit, für sieben Zeiten. Und viele sagen uns, dass damit sieben Jahre gemeint sind. Also hier die gleiche Idee. Wenn es hier um eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit geht, dann könnte man hier von dreieinhalb Jahren ausgehen. Dreieinhalb Zeiten gleich dreieinhalb Jahre. Jetzt haben wir schon eine dritte Zeitangabe. Wir hatten die 42 Monate gehabt, die 1260 Tage und jetzt dreieinhalb Jahre. Und dann gibt es mehrere Angaben, die sich auf die sogenannte große Trübsal beziehen, und zwar auf den Aspekt der Christenverfolgung, des Martyriums, die ja nun ganz klar und deutlich beschrieben wird. Im Buch der Offenbarung gibt es ja diese sieben Siegel. Und das fünfte Siegel war in der Tat diese Christenverfolgung. Und dann hatten wir das sechste Siegel, die himmlischen Zeichen, und dann kam das siebte Siegel, der Tag des Herrn. Schauen wir uns einmal Daniel Kapitel 7 an. Daniel Kapitel 7. Und er wird von der Christenverfolgung in der Tat gesprochen. Daniel 7, die Verse 25 und 26. Auch dies hatte ich in der letzten Predigt bereits erwähnt, aber es ist wichtig, dies sich noch einmal anzuschauen. Und zwar im Hinblick auf das, was ich Ihnen heute mitteilen möchte. Daniel 7 und Vers 25, da heißt es, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine Halbzeit. Also die gleiche Aussage, die sich auch auf den Zeitpunkt bezieht, wenn ein Teil der Kirche Gottes, diejenigen, die für würdig erachtet werden, am Ort der Sicherheit beschützt werden. Andere werden eben durch die große Trübsal gehen müssen. Die sogenannte Laodicea-Kirche wird durch die große Trübsal gehen müssen. Und zwar wird die gleiche Zeitabfolge hier angesprochen. Und dann auch in Kapitel 12, Daniel Kapitel 12 und die Verse 1 bis 7. Auch hier geht es klar und deutlich um die große Trübsal, die kommen wird, eine Zeit so schrecklich, wie sie es nie gegeben hat, wie sie es nie wieder geben wird. Christus sagte, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch am Leben bleiben. So schlimm wird es werden. Und einige sagen, ja, das kann vielleicht nur ein Angriff sein, sagen wir mal, auf die Vereinigten Staaten von Amerika, durch gewisse technische Dinge, die dann angeführt werden, oder auch vielleicht nur durch biologische, chemische Waffen. Alles dies mag mit einer Rolle spielen, aber es geht hier um einen Nuklearkrieg. Und der Angriff auf Amerika, der ja nun auch prophezeit ist, ist der Anfang, nicht unbedingt das Ende, denn dieser Nuklearkrieg wird weltweit werden. Und wird sich auch auf andere Länder erstrecken. In Daniel 12 und Vers 1, da heißt es, zu jener Zeit wird Michael, der Erzengel Michael, auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Die gleiche Zeitspanne wird hier angesprochen, von der Christus gesprochen hat, wo er gesagt hat, so eine Zeit wird es nie wieder geben. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Kein Mensch könnte am Leben bleiben. Und hier wird die gleiche Zeit angesprochen. Und es kann ja nur eine Zeit sein, identisch mit dem, was Christus sagt. Eine Zeit, wie sie es noch nie gegeben hat und wie sie auch nie wieder geben wird. Nebenbei gesagt, zitiere ich heute wiederum von der revidierten Lutherbibel 2017. Und es heißt dann hier, aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buche geschrieben stehen. Nun, was ist damit gemeint? Es geht um ein Buch des Lebens. Und wenn sie im Buch des Lebens niedergeschrieben sind, wenn ihr Name im Buch des Lebens steht, dann werden sie das ewige Leben erlangen, solange wie ihr Name im Buch des Lebens steht. Das ist eine Garantie, könnte man sagen. Wenn sie zum Beispiel getauft werden, haben den Heiligen Geist erlangt, dann ist ja der Heilige Geist in ihnen eine Garantie dafür, dass sie das ewige Leben erlangen werden, wenn Christus zurückkommt. Aber man kann den Heiligen Geist wieder verlieren. Ihr Name kann wieder aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Und das ist eben das Problem. Wenn sie die sogenannte unvergebbare Sünde begehen, dann wird ihr Name aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Dann wird ihr Heiliger Geist, der ihnen von Gott gegeben worden ist, nicht mehr in ihnen sein. Und hier heißt es, aber diejenigen, die im Buch geschrieben stehen, die werden gerettet werden. Und viele, Vers 2, die im Staub der Erde schlafen, wiederum auch hier, der Tod ist ein Schlaf. Die Idee, dass es eine unsterbliche Seele gäbe, die weiterlebt, wenn der Mensch stirbt, ist verkehrt. Der Mensch ist die Seele. Nirgendwo sagt die Bibel, sie sei unsterblich. Und wenn der Mensch stirbt, dann stirbt die Seele. Die Seele, die sündigt, die soll sterben, wie es heißt. Und dann muss eine Auferweckung erfolgen. Dann muss Gott uns auferwecken. Er muss uns aus dem Todesschlaf auferwecken. Das heißt hier, die im Staub der Erde schlafen, also die in ihren Gräbern sind, die müssen oder werden aufwachen. Viele von denen werden aufwachen. Viele, diejenigen, die den Heiligen Geist hatten, die in Christus gestorben sind. Aber die einen zum ewigen Leben, von den vielen, die jetzt auferweckt werden, denn nicht alle, die geschlafen haben, nicht alle, die tot sind, haben hier den Heiligen Geist erlangt. In dieser Jetztzeit gibt es eigentlich nur relativ wenige, aber die wenigen können auch wiederum viele sein, wenn man das vergleicht miteinander. Aber hier sehen wir, einige werden zum ewigen Leben auferweckt werden, die anderen, aber das kommt dann erst später, es gibt nämlich mehrere Auferstehungen, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das sind diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben. Das sind diejenigen, die in der dritten Auferstehung hochkommen werden, um vernichtet zu werden. Etwas, was sich während der Tage der Ungesäuerten oder vielmehr des Laubhüttenfestes, was ja demnächst kommen wird, näher erklären werde. Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden herumirren und die Bosheit wird zunehmen, oder wie ich auch schon erklärt habe in der Vergangenheit, es kann auch heißen, die Erkenntnis wird sich mehren, und das heißt auch nicht unbedingt herumirren. Das ist eine mögliche Übersetzung. Es kann auch bedeuten, diejenigen, die hin und her reisen, wie heute so viele Menschen von einem Ort der Erde zu anderen reisen. Das hat es ja in der Vergangenheit so in der Weise gar nicht gegeben. Vers 5. Und ich, Daniel, sah und siehe, es standen zwei andere da, einer an diesem Ufer des Stromes, der andere an jenem. Und er sprach zu dem Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand, wann kommt das Ende? Wann kommt das Ende dieses großen Wunders? Und ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand, und erhob seine rechte und linke Hand auf den Himmel und schwor. Mit anderen Worten, wenn man schwört, dann erhebt man auch seine Hand dazu, in meisten Fällen die rechte Hand. Und Christus sagt uns, wir sollen überhaupt nicht schwören. Unsere Rede sei ja oder nein. Und man kann schon eine eidesstattliche Versicherung abgeben, bei Gericht sagen wir einmal, wenn man als Zeuge vernommen wird, aber man sollte nicht schwören. Man sollte auch dabei nicht die rechte Hand erheben und insoweit dann schwören wollen. Aber hier der Engel natürlich, der kann das, und der schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll. Und wenn der ein Ende hat, der die Macht des heiligen Volkes zerschlägt. Und das kann auch übersetzt werden, wie die Lutherbibel 2009 es bringt, wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat. Aber es geht mal hier um diese Angabe wiederum, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Alle diese Angaben, die sich hier auf die große Trübsal beziehen, Daniel 7 spricht davon, Daniel 12 spricht davon. Und wie wir gesehen hatten, die Stelle in Offenbarung 12 spricht auch von dem Ort der Sicherheit und die gleiche Zeitangabe wird hier gegeben. Soweit, so gut. Das war alles ein bisschen jetzt Wiederholung von dem, was ich in der letzten Predigt gesagt habe. Aber jetzt kommt etwas, was ich in der letzten Predigt nicht gesagt habe. Das ist jetzt der Kursus für Fortgeschrittene sozusagen. Es geht ein bisschen über die Milch hinaus und bezieht sich jetzt auf das Fleisch. Aber ich hoffe, dass ich da jetzt nicht einige in dem Prozess verliere. Denn die Frage, die sich ja nun stellen sollte, ist, warum dieser Unterschied? Warum sagt die Bibel nicht kontinuierlich eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit? Oder warum sagt sie nicht kontinuierlich 42 Monate? Oder warum sagt sie nicht kontinuierlich 1260 Tage, wenn, wie uns Kommentare ja sagen, alles dies identisch sein soll? Mit anderen Worten, Kommentare sagen uns, es gibt da gar keinen Unterschied. 42 Monate ist gleich, 1260 Tage ist gleich 3,5 Jahre. Und die Idee ist ja die, dass ein Monat 30 Tage hat, ein Jahr hat 12 Monate. Und wenn das so ist, dann ist ja in der Tat der Zeitraum von 1260 Tagen identisch mit 42 Monaten. Wiederum ein Monat 30 Tage, 30 mal 42 ergibt 1260 Tage. Und dann ist das auch identisch mit 3,5 Jahren, wenn man davon ausgeht, dass ein Jahr 12 Monate hat oder 360 Tage. Und dann hat man wiederum die 1260 Tage oder 3,5 Jahre. Soweit, so gut. Hört sich auch gut an. Und kann auch so sein. Muss aber nicht. Muss aber nicht. Und das ist das, was ich heute mit Ihnen kurz besprechen möchte. Oder eigentlich gar nicht mal so kurz. Denn im hebräischen Kalender kann ein Monat 30 Tage haben oder 29 Tage. Und ein Jahr im hebräischen Kalender kann 12 Monate haben, aber auch 13 Monate. Nämlich dann, wenn es sich um ein Schaltjahr handelt. Und wenn es sich um ein Schaltjahr handelt, dann wird im 13. Monat ein Monat von 30 Tagen hinzugefügt. Mit anderen Worten, zu den 12 Monaten kommt ein 13. Monat von 30 Tagen. Und das geschieht 7-mal in einem 19-Jahres-Zyklus. Wenn dem so ist, dann ergibt sich ja die Schlussfolgerung, dass die Gleichsetzung von einem Jahr gleich 12 Monaten von jeweils 30 Tagen nicht unbedingt stimmen muss. Nun, wir haben das ja im Deutschen im Hinblick auf unseren julianischen, gregorianischen Kalender auch ähnlich. Es sind ja nicht alle Monate gleich lang. Monate haben wir im, wie ich sagte, deutschen Kalender, die sind 30 Tage lang, 31 Tage lang und der Februar 28 Tage, aber wenn es sich um ein Schaltjahr handelt, dann sind es 29 Tage. Ich habe früher in der Schule einmal da eine sehr interessante Eselsbrücke gehört und vielleicht kennen Sie die auch, um herauszufinden, ob jetzt ein Monat im deutschen Kalender 30 oder 31 Tage hat oder vielleicht sogar noch weniger. Und nicht, dass das irgendwo so von Gott erschaffen worden ist, aber es ist schon eine interessante Eselsbrücke. Sie machen also zwei Fäuste, halten die Fäuste gegeneinander oder zusammen und dann gucken Sie sich einmal Ihre Knöchel an. Und wenn sich diese Knöchel, so diese Berge, diese Hügel erheben, dann sind das Tage oder vielmehr Kalendermonate mit 31 Tagen. Und wenn so ein Tal besteht, dann sind es eben keine 31 Tage, entweder 30 oder 28 oder 29, je nachdem, ob im Februar da jetzt ein Schaltjahr vorliegt oder nicht. Schauen Sie sich einmal an, wie das funktioniert. Januar, dann haben Sie das Tal Februar, wiederum ein Hügel März, Tal April, Hügel Mai und so weiter und so fort. Und dann sehen Sie, wie das miteinander zusammen harmoniert. Wenn Sie also jetzt unbedingt jetzt wissen wollen, ob ein Tag jetzt oder vielmehr ein Monat jetzt 31 Tage hat oder weniger, dann können Sie sich diese beiden Fäuste zusammenlegen und können auf die Weise das abzählen. Natürlich vielleicht ein bisschen peinlich, wenn Sie gefragt werden in einer großen Runde und Sie versuchen, das auf diese Weise jetzt zu bestimmen. Aber das ist eine sehr interessante Regel. Dann können Sie immer gleich wissen, ob ein Monat im deutschen Kalender 31 Tage hat oder nicht. Ich wollte das irgendwie nur anführen, um zu zeigen, dass also auch im gregorianischen, julianischen Kalender diese Unterscheidung besteht, wie auch im hebräischen. Nun, im hebräischen Kalender klappt das nicht mit diesen beiden Fäusten. Aber da wir vom Kalender sprechen, eine weitere interessante Frage, die sich stellt, nebenbei gesagt, gebe ich Ihnen jetzt hier mal kostenlos mit. Und zwar, wie können Sie bestimmen, ob der Mond, die Mondsichel, zunimmt oder abnimmt? Das ist ja auch manchmal interessant, wenn Sie sich so die Mondsichel anschauen und dann fragen sich, ja, nimmt jetzt der Mond zu oder nimmt jetzt der Mond ab? Ich habe hier eine interessante Grafik. Ich hoffe, Sie können das alle so ein bisschen sehen. Diese Grafik, die zeigt die Mondsichel, wie sie zunimmt oder abnimmt. Und diese Grafik zeigt aber auch, wenn Sie ein althochdeutsches A schreiben oder ein althochdeutsches Z, nämlich der Bogen von dem althochdeutschen A sieht so aus, dass das abnehmend bedeutet. Und der Bogen von dem althochdeutschen Z sieht so aus, dass das zunehmend bedeutet. Also wenn die Sichel des Mondes der Beschreibung des Z gleicht, dann ist der Mond am Zunehmen. Und wenn er der Beschreibung des A gleicht, dann ist der Mond am Abnehmen. Das ist interessant, wenn man sich vorstellt, ja, wir brauchen ja zum Beispiel zunächst einmal einen Vollmond, auch im hebräischen Kalender zu gewissen Zeiten. Daraus kann man das dann gut erkennen. Nun, bevor ich wieder auf den hebräischen Kalender eingehe, eine weitere Eselsbrücke. Manchmal sind diese Eselsbrücken ja sehr hilfreich. Es gibt da viele Eselsbrücken, die man sich merken kann. Ich spreche jetzt gerade auch einmal unsere jüngeren Zuschauer an. Ich habe auch in der Schule damals ein Gedicht gelernt. Nun, man weiß nicht, wer das Gedicht geschrieben hat. Der Autor ist unbekannt. Aber dieses Gedicht beschreibt, nun, es soll angeblich die Schöpfung beschreiben, aber es geht mir um die Wiederherstellung der Erdoberfläche. Denn 1. Mose 1 und Vers 1 sagt ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann heißt es in Vers 2, oder sollte es heißen, und die Erde ward oder wurde wüst und leer. Gott hat sie nicht in einem Zustand der Leere erschaffen, aber sie wurde wüst und leer durch gewisse Situationen, die dann auftraten. Und dann würde Gott die Erdoberfläche in 7 Tagen wiederherstellen. Und hier haben wir die Eselsbrücke jetzt, dieses Gedicht. Da kann man sich gut merken, wie Gott das gemacht hat. Am ersten Tag schuf Gott das Licht. Am zweiten er den Himmel richt. Am dritten schuf er Land und Meer. Am vierten gar der Sterne her. Am fünften Fisch und Vogelschar. Am sechsten Tier und Mensch da war. Am siebten Tag hat Gott geruht. Und seine Werke waren gut. Nun, wenn ihr Jugendlichen, sagen wir einmal, euch das merkt, dann seid ihr viel schlauer als viele Erwachsene, die euch nämlich einreden wollen, dass Gott nicht am siebten Tag geruht hat, sondern am ersten Tag. Wie meine ich das? Nun, der siebte Tag ist laut Bibel immer schon der Sabbat gewesen. Der siebte Tag der Woche, die Zeitspanne von Freitagabend, Sonnenuntergang bis Samstag, Sonnenuntergang, der Sabbat. Und viele sprachen heute, wenn sie vom Samstag sprechen, haben sogar noch das Wort Sabbat am Mitklingen. Aber viele sogenannte intelligente Leute sagen euch, dass ja der siebte Tag der Woche ersetzt worden sei durch den ersten Tag der Woche, den Sonntag. Und einige behaupten sogar auch dann, dass der Sonntag der letzte Tag der Woche, der siebte Tag der Woche sei. Das sagt die Bibel keineswegs. Nein, am siebten Tag hat Gott geruht und seine Werke waren gut, wie es heißt. Der Sabbat. Und so heißt es später auch, dass Gott durch Mose den Israeliten, die aus der Gefangenschaft herauskamen, sagte, gedenket des Sabbattages, dass er ihn heilig haltet. Gott hat ihn heilig gemacht und er soll heilig gehalten werden. Nun, die meisten heute sehen das anders. Aber die katholische Kirche lehrt uns sogar und sagt uns sogar und gibt zu, dass die Bibel nirgendwo die Einhaltung des Sonntags fordert, dass die Bibel nirgendwo von der Einhaltung des Sonntags spricht, auch wenn da einige daherkommen und meinen, ja, die frühe Kirche habe den Sonntag gehalten, weil da angeblich Brot gebrochen worden sei. Wir haben an allen Tagen Brot gebrochen. Es geht nämlich lediglich da um eine Nahrungszunahme. Das war so eine Bezeichnung. Man brach Brot. Heute sagt man das auch noch in verschiedenen Gegenden. Lasst uns jetzt Brot brechen. Mit anderen Worten, man nimmt eine Nahrung zu sich. Nein, die Idee, dass der Sonntag durch die Bibel den Sabbat ersetzt hätte, ist in keiner Weise richtig. Und Sie müssen sich entscheiden, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr Gott gehorchen wollt oder den Menschen. Kehren wir zu dem hebräischen Kalender jetzt ein wenig zurück. Alles das war so eine kostenlose Zugabe. Ich möchte das noch ein bisschen näher erklären. Das habe ich jetzt aus dem Internet, das können Sie auch selbst alles nachprüfen. Der jüdische Kalender basiert auf Mondzyklen. Am Anfang des Mondzyklus erscheint er als dünner Halbmond, diese Sichel, von der ich Ihnen eben etwas gesagt habe. Das ist das Signal für einen neuen jüdischen Monat, nämlich dann nimmt der Mond zu. Der Mond wächst, bis er in der Mitte des Monats voll ist, deswegen spricht man da auch vom Vollmond. Dann nimmt er langsam ab, bis er nicht mehr zu sehen ist. Er bleibt ungefähr 2 Tage lang unsichtbar und dann erscheint der dünne Halbmond wieder. Und der Zyklus beginnt von vorne. Der gesamte Zyklus dauert ungefähr 29,5 Tage. Da ein Monat aus ganzen Tagen besteht, ist ein Monat manchmal 29 und manchmal 30 Tage lang. In jedem Falle jeweils 5 Monate. Mit anderen Worten, 5 Monate ist er 30 Tage lang, 5 Monate ist er 29 Tage lang. Bei den restlichen 2 Monaten können es jeweils 29 oder 30 Tage sein. Das kommt auf weitere Umstände an, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Aber so hat man dann also 5 Monate, die sind 30 Tage lang, 5 Monate 29 und dann bei den 2 Monaten kann es dann verschieden sein. Und dann hat man noch eine weitere Komplikation, nämlich wenn es sich um ein Schaltjahr handelt, wie ich sagte, im Deutschen, im Julianischen, Gregorianischen Kalender haben wir ja auch Schaltjahre, so aber auch im hebräischen Kalender, im sogenannten jüdischen Kalender, wie es die Kommentare so sagen, aber es ist der hebräische Kalender. Und dieser hebräische Kalender ist auch etwas, an den sich die Kirche Gottes richtet. Wir sind nicht dazu berufen worden, einen neuen Kalender herzustellen. Einige haben das versucht und dann kläglich Schiffbruch erlitten, weil die dann so verschiedenartige Kalender sich entwickelt haben und das gibt dann alles Konfusion. Nein, wir nehmen den hebräischen Kalender entgegen, wie er von den Juden bewahrt worden ist, wie uns das Christus auch deutlich sagt. Er sagte, oder auch Paulus, dass die Juden damit beauftragt worden waren, auch die sogenannten mündlichen Überlieferungen, wenn sie auf Gottes Wort beruhen, zu bewahren und wir haben das dann zu akzeptieren. Schauen Sie, ohne die Juden wüssten wir überhaupt gar nicht, wann heute der Sabbat ist. Wir hätten gar keine Idee, denn die Juden haben die Siebentageswoche bewahrt, wie ich eben schon gesagt habe. Und so haben sie auch den hebräischen Kalender bewahrt. Nun, im jüdischen Kalender werden in jedem 19-Jahre-Zyklus 7 Jahre als Schaltjahre definiert. Und zwar, jetzt passen Sie auf, die Jahre 3, 6, 8, 11, 14, 17 und 19. Dies entspricht einer Schaltjahrfrequenz von 2 bis 3 Jahren. Um zu verhindern, heißt es weiter, dass jüdische Feiertage wie Rosh Hashanah, also das Posaunenfest, auf bestimmte Wochentage fallen, wird die Länge eines Jahres mitunter angepasst. Dabei wird entweder der 9. Monat um einen Tag verkürzt oder der 8. Monat um einen Tag verlängert. So kann ein Jahr im jüdischen Kalender insgesamt 6 Zeitspannen abdecken. Wenn es sich um Gemeinjahre handelt, also um Nicht-Schaltjahre, können 353, 354 und 355 Tage dieser Zeitspanne entsprechen. Bei Schaltjahren können es 383, 384 oder 385 Tage sein. Nun, daraus ergibt sich, dass man nicht unbedingt sagen kann, 42 Monate sind gleich 1260 Tage. Man kann auch nicht sagen, ein Jahr hat immer 12 Monate von 360 Tagen, denn wenn es sich um ein Schaltjahr handelt, dann stimmt das schon wieder nicht mehr. Und auch die Idee von einem Monat gleich 30 Tage, im Großen und Ganzen stimmt es schon, das sind 29,5. 30,5, also zusammengenommen sind schon 30 Tage, aber wie gesagt, das stimmt eben wieder nicht, wenn diese anderen Ausnahmen vorliegen. Deshalb die Differenzierung hier. Wenn es sich um eine längere Zeitspanne handelt, von Hunderten oder Tausenden von Jahren, kommt es ja wieder hin. Aber eben bei kürzeren Zeitspannen möglicherweise gerade nicht. Und deswegen sagt die Bibel auch nicht, es geht hier in allen Fällen um 42 Monate. Oder es geht hier in allen Fällen um 1260 Tage. Oder es geht hier in allen Fällen um 3,5 Jahre. Denn schauen Sie, die Bibel weiß schon, was sie schreibt. Und Gott wusste schon, wie er das inspiriert. Nun, wenn von Tagen die Rede ist, dann ist die Sache klar. Das wird ja ganz klar dann von Tagen gesprochen. Und schauen wir uns eine interessante Stelle an. In Offenbarung Kapitel 12, und in Vers 6, Offenbarung 12 und Vers 6. Es geht hier nicht um den Ort der Sicherheit. Der wird später erwähnt, diese 3,5 Jahre. Das wird hier in Vers 14 erwähnt. Aber in Vers 6, da geht es um etwas, was vorher geschehen ist, weitaus vorher, in der Geschichte der Kirche. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Schauen Sie, hier wird jetzt von 1260 Tagen gesprochen. Nicht von einer Zeit, zwei Zeiten, einer halben Zeit. Diese 1260 Tage, das sind jetzt keine buchstäblichen Tage. Da geht es jetzt hier um prophetische Tage. Und in der Bibel wird vielfach ein Tag mit einem Jahr gleichgesetzt. Ich möchte das kurz hier einmal aufführen. Und zwar in 4. Mose 14. Und aufzeigen, 4. Mose 14, und schauen wir uns Vers 34 an. 4. Mose 14 und Vers 34. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, auf das ihr inne werdet, was es sei, wenn ich mich abwende. Das war damals die Prophezeiung, die an die Spione erging, die das gelobte Land ausgekundschaftet haben und dann einen schrecklichen Bericht mitbrachten. Also hier wird ein Tag mit einem Jahr gleichgesetzt, prophetisch gesehen. Auch in Hesekiel Kapitel 4, eine weitere Stelle, die das ebenfalls so anwendet. Hesekiel Kapitel 4 und die Verse 3 und 4. Da sagt nämlich Gott zu Hesekiel: Nimm dir eine eiserne Platte und lass sie eine eiserne Mauer sein zwischen dir und der Stadt und richte dein Angesicht gegen sie. Sie soll belagert sein und du sollst sie belagern. Das sei ein Zeichen im Hause Israel. Du aber lege dich auf deine linke Seite, Vers 4, und lege die Schuld des Hauses Israel auf dich. So viele Tage du so da liegst, so lange sollst du auf ihre Schuld tragen. Ich will, Vers 5, dir aber die Jahre ihre Schuld auflegen, für jedes Jahr einen Tag, nämlich 390 Tage in dem Fall. Und dann in Vers 6 gilt das Gleiche für das Haus Juda. Und auch hier, ich gebe dir hier auch je einen Tag für ein Jahr. In dem Fall waren es 40 Tage oder 40 Jahre. Wenn wir jetzt zurückkehren zur Offenbarung Kapitel 12 und Vers 6, geht es darum, dass die Kirche Gottes für 1260 Tage oder prophetische Jahre in die Wüste fliehen würde. Was ist damit gemeint? Nun, es würde bedeuten, dass in der Kirchengeschichte für diese Jahre die Kirche keine großartige Aufgabe im Blick auf die ganze Welt haben würde. Die würde nicht zu der Zeit das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis verkündigen, denn das würde ja das Endzeitzeichen sein der Kirche. Während der Zeit war sie quasi so ein bisschen unbeachtet, so mit gewissen Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen unbeachtet von der Welt. Und deswegen wissen die meisten Menschen heute auch gar nicht, dass die Kirche Gottes immer schon existiert hat. Seit der Gründung von Jesus Christus im Neuen Testament bis hin zur Wiederkunft Christi wird die Kirche existieren, hat existiert. Die Pforten der Hölle, wie es heißt, würden nicht gegen sie irgendwie den Sieg erringen. Aber es geht hier nicht um eine großartige, starke Organisation, von aller Welt beachtet. Das ist die Kirche Gottes ja eben gerade nicht. Sie wird ja die kleine Herde genannt. Und hier wird darauf hingedeutet, dass für eine gewisse Zeit lang sie also zunächst einmal von der Welt unbeachtet existieren würde, weiter existieren würde. Aber eben unbeachtet. Unsere Broschüre nebenbei gesagt, über das Buch der Offenbarung, spricht von den Kirchenära, spricht von der Geschichte der Kirche Gottes, die gesamten Jahrhunderte hindurch, seit der Gründung durch Christus bis hin zur Wiederkunft und richtig verstanden auch noch danach, denn die Kirche wird ja dann verwandelt werden, die Mitglieder der Kirche werden ja dann zu unsterblichen Geistwesen verwandelt werden und als solche weiterhin dann ihre Aufgabe erfüllen, der Menschheit gegenüber. Es gibt weitere Stellen, wo zum Beispiel von Wochen gesprochen wird. Nun Wochen, okay, das ist auch dann wieder klar, eine Woche besteht ja aus 7 Tagen. In Daniel 9 wird zum Beispiel von 69 Wochen gesprochen. Und dann konnte man schon herauserkennen, wann der Befehler ging, den Tempel aufzubauen, wie lange es dauern würde, bis dann der Messias erscheinen würde. Das ist nämlich genau das, was Daniel 9 uns sagt. Und dann gibt es eine weitere interessante Stelle. In Offenbarung Kapitel 13. Da wird wieder von Monaten gesprochen. Hier wird es wieder interessant. Aber auf eine längere Zeitspanne hin angewendet, kommt es hier wieder hin. Wenn man auf die 29,5, 30,5 Tage abstellt in einem Monat und dann aber auch die Schaltjahre, aber alles dann zusammennimmt, dann kommt es wieder hin. Und es heißt hier in Vers 5, und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Also für eine gewisse Zeit würde hier das Tier, auch das ist eine Prophezeiung für die Vergangenheit, würde das Tier diese Zeit hindurch diese Dinge tun. Und es geht hier wiederum auch um prophetische Monate. Man könnte sagen zu 30 Tagen und dann hat man dann die Jahreszeiten. Aber es geht eben auch darum, dass das Tier, das ja schon als Macht immer oder seit langem existiert hat, und es geht ja nicht nur um die letztendliche Prophezeiung für das endzeitliche Tier, es geht ja darum, dass das Tier auch die römische Macht bedeuten kann, die zunächst einmal fiel, als Rom fiel, und dann 10-mal wieder auferweckt werden würde, 10 Auferstehungen haben würde. Und zum Beispiel Karl der Große, Otto der Große, Karl der Fünfte und so weiter und so fort haben solche Auferstehungen dann durchgeführt. Und schauen Sie, während dieser gesamten Zeit würde das Tier die Heiligen verfolgen. Denn das Tier, diese Wiederauferstehungen des Römischen Reiches, waren in keinster Weise heilig in Gottes Augen. Und das muss man begreifen. Es heißt nämlich in Vers 7, und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es hat immer Christenverfolgungen gegeben. Wenn Sie die Geschichte sich anschauen, wie viele Christen verfolgt worden sind, die so als Minderheiten dargestellt wurden. Und es wurde ihm Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Aber jetzt wird Interessantes gesagt in Vers 8. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Jetzt geht es um den persönlichen Herrscher. Das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Man hat Karl den Großen angebetet. Aber es heißt hier ihn, nicht es. Im Griechischen, es geht hier um einen Mann. Sie werden ihn anbeten, alle, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Schauen Sie auch hier, darum geht es um das Buch, von dem eben in Daniel die Rede war. Und diese Bezeichnung, diese Beschreibung auch für das endzeitliche Tier, dass er, dieses Tier, diese Person, diese männliche Person angebetet wird, das wird auch wiederum deutlich in Vers 14. Das heißt dann am Ende des Verses 14, und es sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier. Das heißt, es das im Deutschen die Wunde vom Schwert hatte, aber im Griechischen heißt es der. Das Tier, der. Mit anderen Worten, das passt auch im Griechischen nicht, wenn man es so sieht, vom Grammatischen her, aber es wird extra so beschrieben, um anzudeuten, dass es hier wiederum um diese männliche Person geht. Also das Tier, wie wir in Offenbarung 13 zunächst gelesen haben, hatte eine tödliche Wunde erhalten. Rom fiel und wurde dann erneuert. Aber auch das endzeitliche Tier, diese endzeitliche Führungspersönlichkeit, scheinbar wird eine Wunde erhalten, eine politische Wunde. Man geht dann davon aus, dass das Tier, also diese endzeitliche Person, weg ist vom Fenster. Aber es würde wieder, das heißt hier, lebendig werden. Es würde wieder eine Rolle spielen. Und dann heißt es interessanterweise auch noch, dass in Kapitel 13 und Vers 10, da heißt es, wenn jemand ins Gefängnis soll, wie es hier die Lutherbibel 2017 beschreibt, dann wird er ins Gefängnis kommen, und wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Eine weitaus bessere und richtigere Übersetzung, wie sie auch Luther ursprünglich hatte, ist, in der Anmerkung in meiner Bibel heißt es auch so, Luther übersetzte, wenn jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Und so hat es auch die Mengebibel. Wer mit dem Schwert tötet, muss selbst durch das Schwert den Tod finden. Es geht hier um eine Warnung an wahre Christen. Und das ist jetzt hier der Zeitpunkt auch im Hinblick auf die letzte Wiederauferstehung des Römischen Reiches. Aber es war auch eine Warnung an die Christen in der Vergangenheit, nicht zum Schwert zu greifen, nicht Krieg zu führen, wenn sie in einer Verfolgung stecken würden. Und viele Christen haben das total übersehen und haben genau diesen Fehler begangen. Zum Beispiel eine Sekte oder eine Gruppe mit dem Namen Waldenser. Und wir gehen davon aus, dass die Waldenser ursprünglich zumindest am Teil der wahren Kirche waren. Die waren ursprünglich friedliebend, haben sich total geweigert, das Schwert zu ergreifen. Aber dann wurden sie verfolgt von der katholischen Kirche damals und haben dann zum Schwert gegriffen. Und viele sind natürlich dann dabei auch umgekommen, denn sie hatten natürlich auch keinerlei Möglichkeit, eine solche große Heeresmacht, die katholische Kirche damals hatte, der zu widerstehen. Und so gab es andere kirchliche oder vielmehr christliche Gruppen, die Paulizier zum Beispiel, die waren ursprünglich auch friedliebend. Paulizier, ein Name, der auf den Apostel Paulus hindeutet. Und die wurden dann zu einer kriegerischen Gruppe, die wurden sogar in der Geschichte bekannt als eine kriegerische Gruppe. Und das ist die Warnung auch für Christen in der Endzeit, sich insoweit nicht verführen zu lassen, auch zum Schwert zu greifen. Ich habe vor vielen Jahren einmal schon davor gewarnt und viele haben mich da auch angegriffen und gesagt, ja, wie können Sie so etwas sagen, als ob die Kirche Gottes da insoweit irgendwie eine Rolle spielen würde. Ich habe davor gewarnt, dass es Mitglieder geben wird, die zum Schwert greifen werden, die am Krieg teilnehmen werden, die dann auch möglicherweise keine Mitglieder mehr sind. Auch nicht, ich spreche jetzt nicht von einer Organisation, ich spreche jetzt von dem Leib Jesu Christi. Und wie war es das mittlerweile geworden, dass ursprüngliche Mitglieder der sogenannten weltweiten Kirche Gottes mittlerweile den Krieg propagieren und sagen, ja, man kann ohne weiteres an einem Krieg teilnehmen, wenn es ein gerechter Krieg ist und so weiter und so fort. Und die Warnung besteht und ist eine weitaus größere Warnung noch hier, auch wenn es hier heißt, wenn jemand in Gefangenschaft bringt, der soll selbst in Gefangenschaft geführt werden, wie ist das zu verstehen? Nun, Christus warnt uns ja, dass die Zeit kommen wird, wenn man sich einander verraten wird, wenn man sich hassen wird, denunzieren wird. Es gibt dann Leute, die andere Christen denunzieren werden, die vielleicht selbst einmal Teil des Gemeingefüges gewesen sind. Aber die werden auch dann ihre Strafe erhalten, wie das hier deutlich zum Ausdruck kommt. einige sagen. Es geht mir heute ja auch darum, Ihnen zu zeigen, dass man nicht so unbedingt voraussehen kann und vorausprognostizieren kann, wann Christus zurückkommt. Wenn Christus sagt, selbst der Sohn kennt nicht Tag und Stunde. Wenn man begreift, dass 3,5 Jahre nicht unbedingt identisch sein müssen mit 1260 Tagen, und wenn man begreift, dass 42 Monate nicht unbedingt identisch sein müssen mit 1260 Tagen, dann erkennt man, warum man da schwer irgendwie eine Prophezeiung in der Hinsicht abgeben kann. Aber einige sagen in 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 8, da wird ja klar und deutlich gesagt, dass ein Tag bei Gott identisch ist mit 1000 Jahren. Und da geht man von einem 6000-Jahres-Plan aus und dann sagt man, okay, wenn also Gott den Menschen vor 6000 Jahren erschaffen hat, man muss genau jetzt ausrechnen, wann das gewesen ist, dann weiß man ja auch ganz genau, wann 6000 Jahre später diese Jetztzeit vorbei ist. Und Christus wüsste das ja auch. Von daher muss er ja doch wissen, wann er zurückkommt. Das ist ja lediglich eine Rechenfrage. Das Problem ist aber nur, dass in 2. Petrus 3 und Vers 8 es so einfach nicht gesagt ist. Es heißt hier, eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Das Wort wie ist sehr wichtig. Aber zunächst einmal eine Parallelstelle in Psalm 90. Man geht auch davon aus, dass Petrus hier am Psalm 90 gedacht hat, als er dies niederschrieb. Psalm 90 und Vers 2 zunächst einmal, wo es heißt, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, komm wieder, Menschenkinder. Vers 4, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Aber auch hier wird der Tag eigentlich nicht unbedingt mit 24 Stunden gleichgesetzt, denn da kommt jetzt noch die Nachtwache hinzu. Aber wie ist das überhaupt zu verstehen, wenn es heißt in 2. Petrus 3 und Vers 8, ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Nun, das Wort wie ist keine genaue Zeitangabe. Das griechische Wort ist das Wort hos, H-O-S. Und es kann auch wie mit etwa übersetzt werden. In Markus Kapitel 8 und Vers 9 wird es nämlich genauso übersetzt. Markus Kapitel 8 und Vers 9. Das heißt, es waren aber etwa 4000 Menschen, wie es heißt. Und er ließ sie gehen. Also nicht ganz genau, sondern etwa 4000. Auch in Lukas Kapitel 8 und in Vers 42. Lukas 8 und Vers 42. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren. Die lag in den letzten Zügen und als er hineinging, umdrängte ihn das Volk. Und dann lesen wir das, also hier Christus dann die Tochter geheilt hat. Die war nicht genau 12 Jahre, sondern etwa 12 Jahre. Und auch in Johannes Kapitel 1 und lesen wir Vers 39. Johannes Kapitel 1 und Vers 39. In all diesen Fällen wird das Wort hos gebraucht, dieses griechische Wort. Da heißt es in Johannes 1 und Vers 39, er sprach zu ihnen, kommt und seht, und sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Also nicht genau die 10. Stunde, es war so etwa die 10. Stunde. Und so ist also auch in 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 8 keineswegs die Rede davon, dass ein Tag vor Gott genau wie 1000 Jahre ist, sondern etwa. Und das ist wichtig. Man kann also nicht jetzt einfach, selbst wenn man wüsste, wenn man genau wüsste, wann Gott den Menschen erschaffen hat, so 6000 Jahre hinzuzufügen und sagen, okay, da weiß man jetzt genau, wann der Zeitpunkt der menschlichen Herrschaft auf Erden zu Ende ist. Es ist auch wichtig zu begreifen, dass Prophezeiungen von Bedingungen abhängig sind. Ich hatte in der letzten Predigt bereits gesagt, dass wir die Wiederkunft Christi verzögern können durch unser Verhalten, aber auch beschleunigen können durch unser Verhalten. Auch das wird ja in 2. Petrus zum Ausdruck gebracht. Aber es geht nicht nur alleine um unser Verhalten, um das Verhalten von Christen. Nun, wir haben schon eine große Verantwortung. Wenn wir uns weigern zu bereuen, und zwar auf richtige Weise zu bereuen, dann kann dies die Wiederkunft Christi verzögern, bis dann Gott sagt, okay, jetzt genug ist genug, Jetzt wird es keine Verzögerung mehr geben, das hatten wir ja in der letzten Predigt besprochen. Aber es kann eben auch um andere Faktoren gehen, die eine Verzögerung herbeiführen können. In diesem Falle eine positive Verzögerung. In Jeremia Kapitel 18. In Jeremia Kapitel 18. Denn was ist jetzt, wenn Nationen gewarnt werden, wie zum Beispiel heute die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland. Das sind ja die Staaten, die zunächst einmal, wenn die große Trübsal beginnt, ausgemerzt werden im Großen und Ganzen. Es wird einige Überlebende geben, aber das heißt, die alten Städte von diesen Nationen, die werden zerstört, die werden vernichtet werden, zu Trümmern gleichgemacht werden. Was wäre, wenn die heute bereuen würden? Wenn die heute sagen würden, ja, wir gehen total den falschen Weg, wir müssen uns ändern. Und zwar, ich meine jetzt auf richtige Weise. Nun, Jeremia sagt uns etwas dazu. Jeremia 18 und in Vers 7. Da heißt es, bald rede ich gegen ein Volk und Königreich, dass ich es ausreiße, einreiße, zerstören will. Wenn sich aber das Volk, gegen das ich geredet habe, von seiner Bosheit bekehrt, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Dann wird er die Vernichtung, die Zerstörung hinausschieben. Wir haben viele Beispiele in der Bibel, auch im Alten Testament, wo das der Fall war. Auch im Hause Israel, im Hause Juda, wo Gott das Verderben angedroht hat. Und dann hat der König bereut und hat Gott gesagt, okay, dann wird das Verderben erst zu den Zeiten deines Sohnes erfolgen. Denken wir an Jona, der nach Ninive gesandt wurde und sagen sollte und predigen sollte und auch gepredigt hat, so mehr oder weniger widerwillig zunächst einmal. In 40 Tagen wird Ninive zerstört werden. Und dann haben die Nineviten bereut. Und dann hat Gott die Zerstörung zunächst einmal aufgehoben. Später dann, allerdings würde es gleichwohl erfolgen, weil dann die Reue nicht anhaltend war und die nächsten Generationen würden dieser Reue nicht folgen. Und Gott fährt auch fort, in Vers 9 von Jeremia 18 zu sagen, und bald rede ich über ein Volk und Königreich, der sich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber tut, was mir missfällt, dass es meine Stimme nicht gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich ihm verheißen hatte, zu tun. Also hier sehen wir Bedingungen, die sich auch auf die Nationen, die Völker beziehen können, nicht nur auf die einzelnen Verhaltensweisen von bekehrten Christen. Nun, der Zeitpunkt kommt, wie ich sagte, wenn eine Verzögerung nicht mehr erfolgen wird. Aber Gott gibt nach wie vor, auch heute wohl noch, Raum für Reue und Änderung, auch diesen Nationen gegenüber, von denen ich sprach. Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Reue kommt, ist sehr gering. Ich lebe ja in Amerika und ich sehe ja, was da hier so vor sich geht. Sehr, sehr gering. Aber unmöglich? Nun, das ist etwas, was man abwarten muss. In Daniel Kapitel 8 wird eine weitere interessante Zahlenangabe gemacht. Daniel Kapitel 8. Und lesen wir einmal, angefangen Vers 1. Da geht es um eine Vision, die der Daniel hatte von einem Widder und einem Ziegenbock. Und das sind natürlich Symbole für zwei Kräfte und zwei Mächte, die damals existierten. Und darauf will ich jetzt nicht unbedingt eingehen, aber es geht eben auch um die Völkerschaften oder die Mächte von Medien und Persien auf der einen Seite und dann Griechenland, Alexander dem Großen auf der anderen. Und diese Kriege werden hier dann beschrieben. Aber dann heißt es hier in Vers 13, darum geht es mir jetzt hier. Ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer, vom verwüstenden Frevel. Andere Übersetzungen haben hier vom Gräuel der Verwüstung. Und das Heiligtum und Heer ausgeliefert und zertreten werden. Denn wenn wir jetzt zurückkehren, zunächst einmal zu Vers 11, im gleichen Kapitel, Daniel 8 und Vers 11, da heißt es ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Vers 12, und es wurde ein frevelhaftes Opfer an die Stelle des täglichen Opfers eingesetzt. Das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es tat, gelang ihm. Ein Vorläufer natürlich unter Antiochos Epiphanes, aber es geht scheinbar auch um eine endzeitliche Prophezeiung. Denn jetzt wird die Frage ja gestellt, ja, wie lange soll das jetzt gehen? Wie lange gilt dieses Gesicht vom täglichen Opfer? Vom wüstenden Frevel oder dem Gräuel der Verwüstung? und das Heiligtum und Heer ausgeliefert und zertreten werden. Vers 14. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind. Und dann wird das Heiligtum wieder sein Recht erhalten oder gereinigt werden oder wird wieder seine Funktion haben. Es geht also hier um eine interessante Angabe von 2300 Abenden und Morgen. Und während der Zeit würde das Heiligtum zertreten werden. Wir hatten das ja in Offenbarung Kapitel 11 und Vers 2 bereits gelesen. Da hieß es, für 42 Monate würde das Heiligtum zertreten werden. Nun, behalten wir unseren Finger hier in Daniel, aber in Jesaja Kapitel 63 gibt es eine Parallelstelle, die auch davon spricht. Jesaja 63 und lesen wir Vers 18. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wiederum die gleiche Konstellation. Also es würde zertreten werden. Daniel 8 beschreibt die Zukunft, wenn die täglichen Opfer zunächst einmal von den Juden eingeführt werden würden. Das ist noch Zukunft. Die Bibel sagt uns deutlich, dass es zu täglichen Opfern kommen wird. Dass vielleicht im Zeitpunkt, wenn man dabei ist, den Tempel zu bauen, vielleicht auch im Hinblick auf den Bau des Tempels, tägliche Opfer eingeführt werden. Nun, es heißt nicht unbedingt, dass es ein Tempel bereits existieren muss, wenn die täglichen Opfer eingeführt werden. Denn auch im Buch Esra wurden zum Beispiel tägliche Opfer gebracht, als man noch dabei war, den Tempel zu bauen. Aber es geht nicht unbedingt darum, dass man jetzt tägliche Opfer einführt, ohne dass man dabei ist, den Tempel zu bauen oder den Tempel bauen will. So nicht. Aber hier geht es darum, die werden also tägliche Opfer einführen. Und in dem Zusammenhang heißt es, und das wird so 2300 Abende und Morgen erst einmal sein, die würden 2300 Abende und Morgen, die würden also jetzt vergehen, bis dann das Heiligtum wieder zu seinem Recht kommt, wie es heißt. Und während dieser Zeitspanne, da würden zunächst einmal die täglichen Opfer unterdrückt werden und der Gräuel der Verwüstung, dieser Frevel, von dem hier die Rede ist, der verwüstende Frevel, würde aufgerichtet sein. Nun, wir hatten von dem Gräuel der Verwüstung gesprochen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, was damit gemeint ist. Es kann um eine Armee gehen, die dabei ist, Jerusalem zu verwüsten. Es kann um den falschen Propheten gehen, der im Tempel Gottes sitzt, von sich vorgibt, Gott zu sein. Es kann um eine Statue gehen, die dann in den Tempel Gottes gebracht wird, wie zum Beispiel auch Antiochos Epiphanes, eine Statue von Jupiter, in den Tempel brachte. Alles dies sind Möglichkeiten. In jedem Falle wird während der Zeit das Heiligtum zertreten werden. Nun, was ist mit diesen 2300 Abenden und Morgen gemeint? Viele sagen uns, wie zum Beispiel der Sonsino-Kommentar, dass es hier um die täglichen Opfer geht, aber die täglichen Opfer, die wurden zweimal gebracht, und zwar am Morgen und am Abend, sodass es dann also nicht um 2300 Tage geht, sondern um genau die Hälfte, 1150 Tage, weil die Opfer sowohl am Abend als auch am Morgen gebracht wurden. Und so geht man jetzt davon aus, dass für 1150 Tage die Opfererbringung unterdrückt werden würde. Aber wenigstens, das heißt nicht abschließend hier, sondern wenigstens für diese Zeit, bis dann wieder das Heiligtum zu seinem Recht kommt. Nun, was ist damit zu? Oder wie ist das zu verstehen? Wir wissen, im Millennium werden wieder Opfer erbracht werden. Der Tempel, Hesekiel spricht davon, wird wieder gereinigt werden und dann werden wieder Opfer erbracht werden. Man kann also jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn die Opfer unterdrückt werden, es genau 1150 Tage dauern wird, bis dann die Opfer im Millennium wieder errichtet werden oder gebracht werden. Mit anderen Worten, zwischenzeitlich ist Christus zurückgekommen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wenigstens für diese Zeit zunächst einmal keine Opfer gebracht werden. Und jetzt gibt es weitere interessante Angaben, Zeitangaben in Daniel Kapitel 12. Nun, wir hatten bereits von der Zeit und zwei Zeiten, einer halben Zeit gesprochen, was 3,5 Jahre vielfach als solche verstanden wird. Aber es gibt natürlich weitaus mehr Zeitangaben. In Daniel 12 und Vers 7. Ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand, erhob seine rechte linke Hand auf den Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten eine halbe Zeit wären soll. Und wenn der ein Ende hat, wie es heißt, der die Macht des heiligen Volkes zerschlägt, oder wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, oder wenn die Kraft, die Macht des heiligen Volkes ein Ende hat. Und die meisten Kommentare sagen uns, aha, also eine Zeit, zwei Zeit, eine halbe Zeit, das bedeutet 1260 Tage. Aber wie ich Ihnen eben ja deutlich gemacht habe, es muss es nicht unbedingt bedeuten. Es muss nicht unbedingt bedeuten. Denn 3,5 Jahre müssen nicht 1260 Tage sein. Es kommt wiederum darauf an, ob es da jetzt Schaltjahre gibt und so weiter und so fort. Und man weiß es ja nicht, wenn man diese Zeitspanne sich anschaut und die Schaltjahre, die ja ziemlich häufig sind, da können sogar 2 Schaltjahre in dem Zeitabschnitt sein. Zumindest aber wohl auf jeden Fall eine. Ein Schaltjahr. Und jetzt geht es weiter in Vers 11 von Daniel 12. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, das heißt hier das Gräuelbild der Verwüstung, aber das Wort Bild steht nicht im Urtext, der Gräuel der Verwüstung, es muss nicht eine Statue sein, kann es, braucht es aber nicht. Mit anderen Worten, von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Hier wird jetzt von Tagen gesprochen. Und dann heißt es in Vers 12, und wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage. Also hier die Tage, die sind klar. Also diese Angabe von Tagen, das ist jetzt mal klar. Das ist gar keine Frage. Das sind genau diese Tage. Was ist aber damit gemeint? Nun, noch einmal zusammengefasst. In Vers 7 hieß es, nach einer Zeit, zwei Zeiten, einer halben Zeit, 3,5 Jahre, wird das alles geschehen sein, von dem hier die Rede ist. In Vers 11, 1290 Tage, nachdem das tägliche Opfer abgeschafft und der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet ist, wird das geschehen sein. Und dann Vers 12, wohl dem, der 1335 Tage erreicht. Es gibt es viele, viele Spekulationen, was jetzt genau damit gemeint ist und wie genau man das sehen muss. Aber ich warne, ich gebe Ihnen jetzt einmal ein paar Beispiele, aber ich warne von vornherein. Man muss aufpassen bei dem Ganzen, denn man kann nicht zu der Schlussfolgerung gelangen. Man kann jetzt dadurch genau erreichen und errechnen und herausfinden, wann Christus zurückkommt. Wenn das so einfach wäre, wüsste Christus das ja auch. Denken wir daran, es gibt Verzögerungen, es gibt Beschleunigungen, es gibt Bedingungen, die abhängig machen können, wann die Wiederkunft Christi da ist. Aber einige, die rechnen zurück. Die rechnen zurück und gehen von einem angenommenen Tag der Wiederkunft Christi aus, also Tag X, sagen wir einmal, und dann rechnen die folgendermaßen zurück. 1335 Tage vor der Wiederkunft Christi soll etwas geschehen. Was soll geschehen? Das organisierte Werk der Kirche und das Predigen des Evangeliums vom Reich Gottes soll dann aufhören. Problem ist hier bereits schon, dass man da die 2 Zeugen übersieht, die ja nun weiterhin das Reich Gottes predigen werden. Und es heißt sogar auch, dass Christus sagt, er wird noch nicht einmal durch die Städte Israels gekommen sein, wenn ich zurückkomme. Es wird also doch davon ausgegangen, dass man nach wie vor weiterhin das Reich Gottes predigt, das Evangelium vom Reich Gottes. Also das ist schon wieder eine sehr interessante Spekulation, aber das ist die Idee. Und dann geht es weiter und dann sagt man, 1290 Tage vor der Wiederkunft Christi wird der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet werden. Und dann heißt es 1260 Tage, und die meinen diese 3,5 Jahre, diese Zeit, 2 Zeiten, eine halbe Zeit, die ist dann identisch mit 1260 Tagen, was wiederum zweifelhaft ist, aber 1260 Tage, sagen sie, vor der Wiederkunft Christi, beginnt die große Trübsal. Und Jerusalem wird von den Heiden eingenommen werden. Und dann, wenn man auf Daniel 7, Vers 25 blickt, da ging es ja auch um eine Zeitspanne von einer Zeit, zwei Zeiten, einer halben Zeit, wiederum 1260 Tage wird hier angegeben, wird das Martyrium der Heiligen stattfinden. Das Problem ist wiederum auch hier, dass wenn die große Trübsal beginnt und Jerusalem belagert ist, dass damit ja auch der Gräuel der Verwüstung bereits errichtet ist, wenn vor allen Dingen die Armeen mit dem Gräuel der Verwüstung identisch sind. Das passt also auch nicht unbedingt zusammen. Und dann hat man natürlich noch die 1150 Tage vor der Wiederkunft Christi. Es wird gesagt, da werden jetzt die Opfer, die täglichen Opfer weggenommen. Auch das passt nicht. Denn wenn die täglichen Opfer bereits schon so früh weggenommen werden, dann ergibt sich ein Problem mit dem Beginn der großen Trübsal und mit der Einnahme des Tempels durch den falschen Propheten, die ja 1260 Tage oder 1290 Tage vor der Wiederkunft Christi bereits erfolgen soll. Und man kann sich kaum vorstellen, dass die dann noch so lange warten würden, bis dann die Opfer unterdrückt werden. Und das sind also jetzt diese Probleme, die werden schon erkannt. Und dann haben einige gesagt, okay, dann machen wir das anders. Anstelle, dass wir jetzt zurückrechnen, rechnen wir voraus. Und man muss zugeben, dass wenn man die Stellen in Daniel 12 sich anschaut, es mehr den Anschein hat, dass es hier um ein Vorausrechnen geht, als um ein Zurückrechnen. Aber auch hier wiederum geht man von einem Zeitpunkt X aus, der die Wiederkunft Christi darstellen soll. Und dann sagt man Folgendes. Nach 1150 Tagen, nach Beginn der großen Trübsal, wird das Heiligtum dann gereinigt werden und Opfer wieder erbracht werden. Aber man sagt dann, ja, es sagt aber nicht, wie lange danach das geschehen wird, wie ich eben angedeutet habe. Es kann schon noch eine Zeit gehen. Aber dann ist die Frage, was hat das da mit den 1150 Tagen auf sich? Warum wird das jetzt erwähnt, wenn das gleichwohl keine genaue Zeitangabe ist? Dann heißt es, nach 1260 Tagen, nach Beginn der großen Trübsal, wird Christus zurückkommen, um die große Trübsal zu beenden. Und dann wird er an diesem Tage in Jerusalem sein und wird gegen die Armeen der Könige der Welt kämpfen, inklusive den Königen des Ostens, dem Tier, dem falschen Propheten. Aber das Problem mit diesen 1260 Tagen ist, dass ja von 1260 Tagen in dem Zusammenhang keine Rede ist, sondern es geht hier um Zeiten, eine halbe Zeit, 3,5 Jahre. Man bringt das so zusammen, dass man sagt, ja, das ist identisch. Aber wie ich Ihnen gezeigt habe, das muss gar keineswegs der Fall sein. Und dann wird weiter gesagt, nach 1290 Tagen, oder die sagen 30 Tage später, wird Christus Satan gerichtet haben, ihn hinweggetan haben. Er wird dann die Israeliten, die noch in der Gefangenschaft sind, zur Reue geführt haben und ins gelobte Land gebracht haben. Und die Verehrung in dem nun gereinigten Tempel wird beginnen. Nun, diese Ereignisse finden in der Tat statt. Nachdem Christus zurückkommt, wird natürlich Satan gebunden, wie wir das wissen. Und Christus wird die in der Gefangenschaft sich befindenden Israeliten zur Reue führen. Wir lesen sogar, dass er sie herausholt aus der Gefangenschaft, in der Wüste mit ihnen ins Gericht geht, wie es heißt, und dann ins gelobte Land bringt. Und dann wird es natürlich auch, wie es in Ezekiel 40 heißt, dazu kommen, dass dann vorübergehende Opfer erneut erbracht werden. Die Zeitabfolge ist schon okay. Das Problem ist nur die Identifikation von diesen 1290 Tagen. Und dann wird noch von diesen 1335 Tagen gesprochen, und das würde dann 45 Tage später erfolgen. Dann wird die wahrhaft friedliche Herrschaft von Christus beginnen, nachdem die Horden, diese Armeen des Ostens, ihren Vergeltungsschlag, ihren Angriffsschlag haben durchführen wollen, von dem Ezekiel 38 spricht. Und in der Tat wird es ja zu Beginn des Millenniums zu diesem Angriff dieser Gog- und Magog-Scharen kommen. Die werden dann gegen das gelobte Land vorgehen wollen, weil dort sich jetzt Israel befinden wird. Und die wollen da jetzt irgendwo rauben und was weiß ich nicht alles. Und Gott wird das natürlich unterbinden. Das heißt, er wird Feuer vom Himmel herabkommen, fallen lassen, diese Armeen zu zerstören. Das wird zu Beginn des Millenniums geschehen. Und die Idee ist, nachdem das alles geschehen ist, wird dann wirklich die friedvolle Herrschaft Christi beginnen. Von den Ereignissen her auch wiederum. Okay, Problem ist natürlich nur die Zeitabfolge, denn alle diese Zeitabfolgen gehen davon aus, dass man weiß, wann Christus zurückkommt. Dieser Tag X wird ja zwar nicht identifiziert, aber von dem geht man aus. Und das ist das Problem. Denn man weiß ihn eben gerade nicht. Nun, interessant ist schon, dass Antiochos Epiphanes 1335 Tage, nachdem er den ersten Tempel verunreinigt, entheiligt hatte, dann aufhörte, dies zu tun, Und es sind genau diese 1335 Tage dann verflossen. Aber wie gesagt, alles dies ergibt eine Problematik, unabhängig davon, dass man nicht davon ausgehen kann, dass 3,5 Jahre gleich 1260 Tage sind. Das hatte ich Ihnen ja gezeigt. Das ist eigentlich ja gar nicht so nachvollziehbar. Und es kann schon durchaus sein, aber es kann so sein, dass die Bibel das so sieht. Okay. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass ein Monat 30 Tage hat, das ergibt schon Sinn. 29,5, 30,5. Aber was tut man da mit dem Schaltjahr? Und vielleicht sieht das Gott anders und sagt, ja, ich gehe von dem Schaltjahr erstmal gar nicht aus. Ich gehe halt davon aus, dass ein Monat 30 Tage hat und ein Jahr hat 12 Monate. Wie das die meisten Kommentare auch so sehen. Aber wie gesagt, diese Frage steht nach wie vor im Raum. Deswegen heute der Kursus für die vielleicht Fortgeschrittenen. Mit anderen Worten, man muss schon diese Möglichkeiten in Betracht ziehen. Man muss auch eine weitere Möglichkeit in Betracht ziehen. Und das ist, dass es bis hin zum siebten Engel Verzögerung gegeben hat und auch noch geben kann und möglicherweise wird. Und wir hatten das bereits das letzte Mal gelesen. Ich lese es noch einmal. Man muss alles dies zusammensetzen, um klar und deutlich zu sehen, dass Christus meint, was er sagt. Wenn er sagt, ich komme zu einem Zeitpunkt, wenn ihr es nicht meint. Wenn man das so einfach ausrechnen könnte, wie hier einige es tun wollen, ob man jetzt zurückrechnet oder vorwärts rechnet, dann würde Christus nicht zu einem Zeitpunkt kommen, zu dem man es nicht meint. Dann würde man ja genau wissen, wann er kommt. In Offenbarung Kapitel 10, die Verse 6 und 7. Der Engel schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, die Erde und was darin ist und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit, oder wie wir gesehen hatten, es sollte heißen, keine Verzögerung mehr sein, sondern in den Tagen, Vers 7, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben wird und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat, seinen Knechten, den Propheten. No. Der siebente Engel, der wird erst posaunen, nachdem bereits die große Trübsal für eine gewisse Zeit lang angedauert hat, wie wir wissen. Dann soll es keine Verzögerung mehr geben, keine Frist, keinen Aufschub, keinen Verzug, wie andere Übersetzungen es auch bringen. Und so dass man jetzt zusammenfassend klar und deutlich Folgendes sagen muss. Viele haben versucht, diese Tage, 1260 Tage, wobei man davon ausgeht, diese 3,5 Jahre sind mit 1260 Tagen identisch und die 2300 Abende und Morgen und dann die 1290 Tage und die 1335 Tage genau zu identifizieren und zu sagen, okay, das alles deutet auf die Wiederkunft Christi hin und man muss bloß zählen, vorwärts zählen, rückwärts zählen und dann weiß man genau, wann Christus zurückkommt. Alles dies entspricht nicht dem, was uns die Bibel an anderen Stellen lehrt. Und so kann ich Ihnen klar und deutlich sagen, dass wir nicht wissen, aber auch Sie nicht wissen und auch niemand weiß, was es genau mit diesen Tagen auf sich hat und wie genau die zu verstehen sind. Das ist nach wie vor das Geheimnis, was Gott noch nicht entschlüsselt hat. Wie wir andere Dinge auch noch nicht wissen. Wir wissen heute noch nicht, wer das Tier ist. Mit Sicherheit wissen wir heute nicht, wer die zwei Propheten sind. Einige haben mir jetzt geschrieben, nachdem ich diese Predigt gegeben habe, und sagten, ja, ich bin einer von den zwei Propheten, von den zwei Zeugen. Und hat mir dann so die merkwürdigsten Dinge erklärt, was so in seinem Leben alles vorgefallen ist. Und ich habe das dann einem anderen Prediger auch weitergeleitet. Und der schrieb mir zurück, ja, der wird da von sehr vielen Zeugen umgeben. Aber nicht die richtigen. Wir wissen es nicht, wer die zwei Zeugen heute sind. Wir wissen auch noch nicht genau, wer die 10 Nationen sind oder Nationengruppen, die die vereinigten europäischen Mächte ausmachen werden, die dann ihre Kraft, ihre Macht, ihre Autorität dem Tier geben werden. Wir müssen aber wachsam sein. Denn Gott sagt, er wird uns dies zum Zeitpunkt, wenn er es für richtig hält, offenbaren. Wir wissen auch nicht, um es deutlich zu machen, wo auf Erden sich der Ort der Sicherheit befindet. Einige, die wissen das schon ganz genau, haben bereits schon verkündigt, ja, das ist dieser Ort der Sicherheit, der ist da und da. Und jetzt müssen wir hier irgendwie unsere Gepäckstück zusammenfügen und schickt mir mal das ganze Geld, was ihr noch habt. Das braucht ihr sowieso nicht mehr für lange. Und dann kann ich dann so irgendwelche Flugtickets kaufen und so weiter und so fort. Unfug. Unsinn. Verführung. Achten Sie auf solchen Blödsinn nicht. Gott wird uns offenbaren, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Aber er hat ihn noch nicht offenbart. Und einige sind davon ausgegangen, dass es vielleicht Petra sein könnte, ein Ort im Nahen Osten, im Jordanien. Wissen Sie, was Herr Armstrong einmal gesagt hat? Ich habe ihn das selbst sagen hören. Er sagte, die Bibel sagt uns nicht, wo der Ort der Sicherheit ist. Wenn es Petra wäre, oder sagen wir mal so, wenn die Bibel es offenbaren würde, dann würde es Petra sein. Und er sagte damals schon, aber ich bete ständig, dass es nicht Petra ist. Es ist nämlich nicht unbedingt der Ort, wo sie dafür 3,5 Jahre oder kürzer, je nachdem, wie lange der Zeitpunkt sein wird, sein werden oder sein wollen. Aber die Bibel sagt es uns nicht. Schauen Sie, das ist der Punkt. Und das sind Dinge, die wir heute noch nicht wissen. Und so wissen wir auch nicht unbedingt, was diese Tage jetzt genau bedeuten. Denn was sagt uns denn der Engel noch auch zu Daniel? Denn der Daniel, der hat jetzt auch diese Tage gehört. Und er wollte natürlich jetzt auch mehr wissen, das ist ja auch logisch. Aber in Vers 8 von Daniel 12 heißt es, ich hörte es, verstand es aber nicht. Und sprach mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Und er aber sprach, Vers 9, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Und dann, wenn der Zeitpunkt in den Endzeiten gekommen ist, wird Gott uns diese Dinge offenbaren. Und dann sagt er ganz klar und deutlich zu dem Daniel in Vers 13, du Daniel, gehe dem Ende entgegen und ruhe, bis du aufstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Die Auferstehung wird beschrieben. Daniel wird in der ersten Auferstehung sein. Er hat den Heiligen Geist Gottes in sich gehabt, als er starb. Und das ist das, worauf es letztendlich ankommt. Wir sollen uns würdig erweisen. Wir sollen in einer Weise leben, dass wir von Gott als würdig erachtet werden. Allen denen, was kommen wird, diesen schrecklichen Zeiten zu entfliehen, eben auch an den Ort der Sicherheit gelangen zu können. Und was noch weitaus wichtiger ist, vor den Menschensohn gestellt zu werden, und zwar in Gerechtigkeit, wenn er kommt, arbeiten wir daran und nicht unbedingt halten wir da unsere Ideen aufrecht von Spekulationen, versuchen wollend, da irgendwelche gewisse Daten hineinzulesen. Gott wird uns schon zeigen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, was diese Daten bedeuten und diese Tage. Haben wir Geduld und warten wir, bis diese Erkenntnis kommt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.